Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Wie ihr merkt, habe ich heute mal einen Podcast eingeschoben, einen zusätzlichen. Und zwar geht es da um eine besondere Sache. Auf meiner Website edelplausch.de ist ja eine Anzeige, die meine Hörer, ich hoffe, nicht übersehen haben. Es geht dabei um ein Hilfsprojekt, auf das ich mit dieser Anzeige auch aufmerksam machen will. Und auch ein bisschen um Unterstützung bitte. Schirmherrin dieses Projekts ist die russische Opernsängerin Anna Netrebko. Ein Verein, der sich Kinderhilfe auf die Fahnen geschrieben hat, ist natürlich auf Spender, vor allem Großspender, angewiesen. Mit ein paar Cents oder Euros kann man da natürlich nicht besonders viel bewegen. Nun ist die Struktur, die Arbeit und die Erfolge eines solchen Vereins für den Normalbürger immer etwas undurchsichtig und jeder möchte, falls er spendet, ja nun auch gerne wissen, worum es wirklich geht, was getan wird, wie es getan wird und warum ausgerechnet da. In der Hoffnung, dass meine Hörer sich der Not auf der gesamten Erdkugel ja nun auch sehr bewusst sind und ihr Ohr auch mal einem solchen Thema widmen wollen, habe ich heute jemanden zum Interview gebeten, und zwar einen Insider eines Vereins. Dieter Wahl ist ehrenamtlich im Vorstand des gemeinnützigen Vereins Projekt Anna Kinderhilfe Kaliningrad. Und ich stelle ihm gleich ein paar Fragen. Hallo Dieter, ich freue mich, dass du Zeit hast, um mir und meinen Hörern ein wenig Einblick zu gewähren in die Arbeit von Projekt Anna und überhaupt, wie das mit den Vereinen so ist. Ich habe ja da auf meiner Internetseite auch diese Anzeige und ich denke, die Leute wollen vielleicht dann doch mal, ich hoffe, die Leute wollen endlich mal wissen, was das ist. Jetzt fangen wir doch erstmal bei Kaliningrad an und ich hoffe, dass auch meine Hörer wissen, dass das frühere Königsberg in Ostpreußen war. Und jetzt nennt man es ja auch russische Enklave, weil etwas vernachlässigt, unbeachtet. Also zumindest für das übrige Russland nicht so von großer Bedeutung. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz irgendwas dazu sagen, wie das zusammenhängt? Also ohne jetzt so bei Karl dem Großen anzufangen, das brauchen wir nicht.
Okay, natürlich mache ich das gerne. Nach dem Krieg wurde das Gebiet in Ostpreußen der UdSSR zugeschlagen und ist seitdem eine russische Enklave. Das heißt, es ist vollkommen abgeschnitten von dem gesamten Russland und wird im Norden von der Ostsee, im Süden von Polen und im Osten von Litauen begrenzt und hat daher für die heutige russische Föderation eigentlich nur einen ganz kleinen wirtschaftlichen Nutzen. Es hat zwar einen eigenen Hafen, aber mit der 1 Million Leute, die dort wohnen, wird dort nicht viel Geld hingepumpt, obwohl es insgesamt von Russland abhängt. Das heißt also, politisch und wirtschaftlich hängt es von Russland ab, aber man kümmert sich relativ wenig um das Gebiet.
Genau. Und das heißt, dass da eben auch sehr viel arme Leute aus dem Grunde wohnen und leben müssen und auch Kinder, weil darum geht es ja und deshalb hat sich Projekt Anna ja auch diesen Kindern angenommen. Und jetzt würde ich auch ganz gerne mal wissen, warum machen die Russen da so wenig oder warum kümmern die sich da so wenig um die Kinder jetzt?
Es ist also nicht ganz richtig, man kümmert sich schon, aber es ist einfach die gesamte wirtschaftliche Situation so, dass man viel zu wenig Geld hat. Wir kommen später sicher nochmal dazu, wie man sich im Einzelnen kümmert, aber es ist einfach viel zu wenig Geld da und dieses relativ kleine Gebiet ist halt ein wirtschaftliches Anhängsel an die Russische Föderation und wirtschaftlich passiert dort relativ wenig. Und jetzt durch die Wirtschaftskrise in den letzten 2 Jahren ist man dort auch betroffen. Es gibt relativ wenig Arbeitsplätze und daher ist es auch schwierig, Arbeit zu finden. Und das hat dann den ganzen sozialen Rattenschwanz, zieht es nach sich, dass die Leute keine Arbeit haben und dann fangen sie an zu trinken. Und wenn sie dann trinken, dann sinken sie sozial ab. Und das ist ein Kreislauf, der praktisch nicht zu durchbrechen ist.
Und jetzt gibt es ja in Russland nicht das, was wir jetzt bei uns haben, dieses sogenannte soziale Netz. Also denke ich zumindest. Und daher sind dann die Kinder und die armen Leute da noch ärmer dran als bei uns. Also meine Frage geht jetzt deshalb dahin, warum Projekt Anna in Kaliningrad? Weil es gibt ja bei uns auch arme Leute und arme Kinder.
Das ist eines der Probleme, mit dem Projekt Anna verschiedentlich konfrontiert ist, dass Leute sagen, ja, warum macht ihr was in Russland und nicht in Deutschland? Der Hintergrund dafür ist, dass Juliane und Wolfgang Staltmeier in Kaliningrad ein kleines Mädchen adoptiert haben, vor inzwischen 6 Jahren. Und als sie die Anna dort abgeholt haben, haben sie festgestellt, dass die Bedingungen in dem Kinderheim, in dem die Anna gelebt hat, ganz schrecklich waren und haben gesagt, da müssen wir was unternehmen. Wir können nicht als zivilisierte Menschen zulassen, dass Kinder in solchen, unter solchen Bedingungen leben. Und haben deswegen Projekt Anna gegründet, was eben zusammenhängt mit dem Namen des kleinen Mädchens, das sie dort adoptiert haben. Die kleine Anna. Und deswegen heißt das Projekt Anna. Was nichts zu tun hat zunächst mal mit Anna Netrebko.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist Anna Netrebko da überhaupt dazugekommen? Also das war nicht so, dass das Projekt nach Anna Netrebko so genannt wurde.
Nein, die Staltmeiers waren also ganz, ganz mutig und haben Anna Netrebko als die große Anna angesprochen. Ja. Und es hat sich herausgestellt, dass Anna Netrebko dafür ein offenes Ohr hatte und sich bereit erklärt hat, für Projekt Anna zu werben sozusagen. Das heißt, die Vereinbarung zwischen Anna Netrebko und Projekt Anna ist die, dass Projekt Anna mit den Daten und Bildern von Anna Netrebko werben darf, aber grundsätzlich kein Geld von ihr bekommt. Das
aber
ist so die ursprüngliche...
gespendet, nie irgendwie?
Es gab einen Fall, wo wir Geld von Anna Netrebko bekommen haben. Aber ursprünglich, die ursprüngliche Vereinbarung war die, dass wir einfach Anna Netrebko als Werbeträger benutzen dürfen.
So als Zugpferd, mehr oder weniger,
genau.
Damit man Spender findet. Wie lange gibt es das Projekt jetzt schon?
Projekt Anna ist am 7. Juli 2004 gegründet worden.
Oh, schon so lange jetzt?
Ja, so lange schon. Das heißt, die Anna, die damals 4 Jahre alt war, ist heute ein hübsches... ein hübsches junges Mädel von 11 Jahren.
Ja, genau, genau. Und jetzt mit den Vereinen, das heißt ja immer gemeinnütziger Verein und so weiter, aber ich denke, dass sich kaum jemand wirklich was darunter vorstellen kann, was das jetzt wirklich ist. Wie ist eigentlich so ein Verein aufgebaut und wie kommt man zu dieser Gemeinnützigkeit? Ihr habt ja auch das Siegel, da gibt es ja ein Siegel für Gemeinnützigkeit, was man immer wieder bestätigen muss. Und wie läuft sowas ab und wie gründet man überhaupt so einen Verein?
Also zunächst mal muss man eine Satzung haben, in der genau drinsteht, wofür dieser Verein steht. Und anhand dieser Vorgaben bekommt man dann vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit bestätigt. Das heißt, man ist ein Verein, der kein Gewinnstreben hat, sondern der das Geld, was er besitzt, was er einnimmt, zu gemeinnützigen Zwecken weitergibt. Und wenn das nachgewiesen ist, dann bekommt man die Gemeinnützigkeit. Und wir haben zusätzlich zu dieser offiziell bestätigten Gemeinnützigkeit, wie du schon angesprochen hast, das sogenannte DZI-Siegel. Das ist eine Institution, die solche Vereine wie Projekt Anna zum Beispiel prüft. Da müssen sämtliche Zahlen nachgewiesen werden. Und dieses DZI-Siegel wird Jahr für Jahr erneuert.
Jahr für Jahr.
Also jedes Jahr. Das kostet auch was.
Ja, klar.
Und Man muss also genau nachweisen, was man mit dem Geld getan hat, um dieses sogenannte Spendensiegel für das kommende Jahr wieder zu bekommen.
Also das heißt, da kann jetzt niemand sagen, ich gründe jetzt mal einen Verein und versuche damit Geld zu verdienen. Das funktioniert nicht.
Das kann man schon, und wir haben ja, wenn man die Presse in den letzten 6-8 Monaten sich anschaut, dann gibt es durchaus solche Vereine, die eben keinen Spendensiegel haben und wo niemand nachprüft, was mit dem Geld passiert. Und dann passieren eben solche Geschichten. Wir hatten gerade einen Fall in Berlin und wir hatten vor knapp 2 Jahren, glaube ich,
war das UNICEF?
Mit UNICEF, das Problem, dass UNICEF das Spendensiegel aberkannt worden ist, weil die im Hintergrund die Leute, die dort mitarbeiten, mit Geld gefüttert haben, was aus dem Spendenaufkommen kam.
Aha, das ist ja interessant. Also das ist bei Projekt Anna natürlich nicht.
Das ist richtig.
Ihr habt ja jetzt auch, glaube ich, gerade wieder dieses Spendensiegel zugesprochen. Ja. Die Juliane hat mir irgend sowas gesagt.
Ja. Wir haben das Spendensiegel für dieses Jahr gekriegt und sind in der Tat jetzt dabei, das Spendensiegel für das kommende Jahr zu beantragen. Das heißt also immer so im November, Dezember müssen die Zahlen aus dem letzten Jahr vorgelegt werden. Dafür gibt es bei uns einen Vorstand, der zuständig ist für das Zahlenwerk. Und dann wird das dem DZI vorgelegt. Die prüfen das, haben eventuell auch die eine oder andere Frage. Und dann bekommt man das Siegel oder nicht.
Also das heißt, du hast gerade Vorstand gesagt, da gibt es so Strukturen auch in dem Verein. Also gibt es Leute, die mitarbeiten. Gibt es da, also ist das so von unten, die arbeiten oder irgendwas tun und die anderen, die organisieren und die dritte Schicht, die steht oben drüber und beaufsichtigt das alles? Oder wie ist in so einem Verein die Struktur?
Man muss sich vorstellen, dass es so ähnlich ist wie ein kleines Unternehmen. In diesem Unternehmen gibt es wie in jedem Unternehmen Leute, die verantwortlich sind für die Dinge, die dort passieren. Das ist bei Projekt Anna der Vorstand. Der Vorstand besteht aus 6 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, von den Vorständen bekommt niemand Geld. Diese 6 Vorstände kümmern sich um das Tagesgeschäft. Die sehen, welche Projekte unterstützt werden. Die verteilen das Geld. Die schauen, dass das Geld reinkommt. Die machen die Buchprüfung, wie vorhin schon mal angesprochen. Und das ist zunächst mal der Vorstand. Unter dem Vorstand gibt es ein Team, was wir einfach A-Team von Projekt A-Na-Team genannt haben. Dieses A-Team besteht im Augenblick aus 20, 25 Leuten, die einfach bereit sind, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen. Wir haben vor einiger Zeit uns neu strukturiert. Das heißt, es gibt jetzt einige Leute, die sich um das sogenannte Fundraising kümmern.
Das muss man erklären.
Fundraising heißt das Bemühen um Spenden. Das sind also Leute, die nach draußen gehen und mit Unternehmen oder Stiftungen oder ähnliche Kontakte aufnehmen und versuchen, Geld für Projekt Anna zu bekommen.
Das sind die, die das machen?
Dann haben wir ein Presseteam installiert. Sind 4 Leute, die sich um Pressekontakte kümmern.
Ja gut, jetzt wissen wir über den Verein, Dieter. Jetzt, was macht ihr jetzt an Hilfe genau? Also wie ihr das Geld sammelt, darüber sprechen wir später, aber was kommt jetzt den Kindern, was geht ja um die Kinder in Kaliningrad, was kommt denen jetzt davon zugute und in welcher Form? Ihr habt da Heime, ihr habt da verschiedene Projekte.
Wir kümmern uns um eine Reihe von Heimen, dabei muss man einfach die Struktur in Kaliningrad sehen. Kaliningrad, wenn ich es Kaliningrad sage, dann heißt es, man muss sich das vorstellen wie ein Bundesland. Dort gibt es einen Gouverneur, der vergleichbar ist mit unserem Ministerpräsidenten. Und in dieser Regierung gibt es ein Bildungsministerium und ein Sozial- und Gesundheitsministerium. Und diese beiden Ministerien sind je nach Lage der Dinge zuständig für die verschiedenen Heime. Wir haben sehr gute Kontakte zu dem Bildungsministerium und kümmern uns um einen Teil der Heime, die dem Bildungsministerium unterstellt sind. Wir haben Heime, die dem Sozial- und Gesundheitsministerium unterstellt sind, die wir ebenfalls unterstützen. Da komme ich noch dazu. Der Grund, warum Kinder in den Heimen sind, ist verschieden. Zunächst mal haben wir die Heime, in denen Kinder sind, die einfach keine Eltern mehr haben, aus verschiedenen Gründen.
Also Waisen sind.
Waisen, schlicht Waisenkinder.
Ja.
Dann haben wir Kinder, die aus Familien kommen, wo die Eltern noch existieren, aber Alkoholprobleme haben beispielsweise oder Gesundheitsprobleme, die sich nicht um die Kinder kümmern können. Dann haben wir die Heime, in denen kranke Kinder sind, bei denen das Elternhaus zwar eigentlich da ist, aber die vom gesundheitlichen Zustand Probleme haben.
Die Eltern sich nicht gut genug kümmern können.
Genau. Dann haben wir noch die Situation, dass Kinder zu Hause keine Bleibe haben und in Heimen einfach untergebracht werden. Da gibt es das sogenannte Projektmodell Chance. Die kümmern sich um Kinder, die fertig mit der Schule sind und in Ausbildung sind und bieten denen ein Obdach. Und wenn wir schon bei Chance sind, Chance kümmert sich zusätzlich um alleinerziehende Mütter und vermittelt uns auch Patenschaften. Aber da sollten wir vielleicht später nochmal dazu kommen, um auf deine Frage zurückzukommen. Was tun wir konkret? Wir unterstützen zunächst mal die Heime, wenn es darum geht, beispielsweise Bettwäsche zu kaufen, Kinderbetten zu kaufen. Kleidung und Schuhe sind ein ganz wichtiges Thema, weil dafür gibt der Staat kein Geld.
In Russland?
Der Staat zahlt zwar den Unterhalt für die Heime, das heißt, die Kinder bekommen grundsätzlich genügend zu essen, sie müssen nicht frieren, sie stehen nicht auf der Straße, aber alles, was dazu kommt, Kleidung, Schuhe, Ausflüge, Urlaub, ähnliche Dinge, dafür ist eigentlich kein Geld da. Und dort bemühen wir uns zu helfen, wobei wir Wert darauf legen, dass wir die Dinge vor Ort einkaufen. Das hat zwei Gründe, nämlich erstens ist es ungeheuer schwierig, mit sogenannten Hilfstransporten nach Kaliningrad einzureisen. Das gilt für die gesamte Russische Föderation. Man hat dann Freigepäck von 20 Kilo und alles, was mehr ist, das wird dann gefilzt und das ist also ausgesprochen unpraktisch. Ja. Und deswegen kaufen wir die Dinge vor Ort und unterstützen damit auch gleichzeitig die lokale Wirtschaft.
Okay, also da gibt es genügend, was man da auch bekommen kann. Ja, es ist nicht so, dass es da nichts gibt.
Eine gute Frage, weil nach der Wende, wir kennen das ja alles aus der alten DDR, dass es viele Dinge einfach nicht gab, aber nach der Wende ist eigentlich alles zu kriegen.
Ah ja, das ist gut. Und jetzt wolltest du noch weiter über Chance was sagen, hast du gesagt, was die genau
machen? Okay, Chance kümmert sich auf der einen Seite um Jugendliche, die zum großen Teil aus den Heimen kommen und in Ausbildung stehen und bieten denen ein Obdach und psychologische Beratung. Zusätzlich kümmert sich Chance um alleinerziehende Mütter. Das sind junge Mütter, die mit 1, 2, 3 Kindern alleine dastehen und bei Chance zumindest eine psychologische Beratung bekommen, wie sie mit ihren Kindern umgehen, was sie tun müssen. Und wir unterstützen diese Mütter mit Dingen des täglichen Bedarfs für die Kinder. Wir haben Kinderwägen gekauft, wir haben Pampers gekauft, wir haben Klamotten für die Kinder gekauft und ähnliche Dinge. Und zusätzlich haben wir seit 2 Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das wir Mütterfreizeit nennen. Da kommen 5 bis 6 junge Mütter aus Chance für 10 Tage in eine sogenannte Freizeit. Da haben wir dafür gesorgt, dass die Kinder tagsüber betreut werden und die Mütter etwas Zeit für sich haben. Das Ganze spielt sich in der Diakonie in einem Ort ab, der Gusev heißt. Und das ist so gut angenommen worden, dass wir nach dem ersten Versuch diese Mütterfreizeiten auf 2 Freizeiten ausgedehnt haben. Und dort eben 2 Gruppen von Müttern mit jeweils 6 bis 7 Müttern und 8 bis 10 Kindern hinschicken.
Naja, das ist klar, die freuen sich, dass sie mal ein bisschen Zeit für sich haben und auch über andere Dinge, wie es in ihrem Leben weitergehen könnte, nachdenken können. Jetzt noch mal eine Frage auch zu diesen Projekten, die werden ja dort organisiert von euch. Gibt es da jetzt Leute vor Ort, die das betreuen, weil ihr seid ja hier in München und fliegt zwar zweimal im Jahr nach Kaliningrad, aber wie passieren die Dinge da, ohne dass ihr da seid? Das ist ja doch sehr weit entfernt. Ne?
Vollkommen
habt
richtig.
Habt ihr ein Büro da drüben? Habt ihr dort Mitarbeiter?
Das ist vollkommen richtig. Wir haben einen Mitarbeiter vor Ort, der perfekt Deutsch spricht und der im Übrigen der Einzige ist, der einen kleinen Obolus bekommt.
Also etwas Geld dafür bekommt.
Der etwas Geld dafür bekommt. Und der sorgt dafür, dass das Geld dorthin kommt, wo es hin soll. Das heißt also, wir bekommen beispielsweise die Anfrage von einem Heim, dass man 30 Paar Kinderschuhe braucht.
Ja.
Mhm. Wir schauen, ob wir das machen wollen. Wir schauen, ob wir das Geld haben. Und dann wird grünes Licht gegeben. Dann werden die Sachen gekauft. Wir bekommen die Rechnung.
Mhm.
Und der Nikolai, das ist unser Mann vor Ort, zahlt anhand der Rechnung eben den Betrag für die Schuhe aus.
Okay, gut. Also jetzt hast du ja schön erzählt, was ihr da alles macht und wie ihr helft. Und jetzt kommt die Frage, wie kommt ihr an das Geld?
Also zunächst einmal war das ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von den Dingen, die wir tun. Es gäbe also sicher noch viel mehr zu erzählen.
Ja.
Wenn derjenige, der sich mehr dafür interessiert, kann einfach bei uns in die Webseite schauen.
www.projektanna-anna.de
Genau.
Oder auf meine Anzeige klicken, da geht es auch gleich hin.
Okay, prima. Da steht im Wesentlichen alles drin, was wir so tun.
Mhm.
Was ich aber trotzdem gerne noch anführen möchte hier, ist unser sogenanntes Hausprojekt Anna.
Mhm.
In diesem Hausprojekt Anna haben wir Platz geschaffen für 8 bis 10 Jugendliche, die kein Recht mehr haben, in einem Heim zu leben, weil sie die Altersgrenze überschritten haben und fertig mit der Schule sind.
Mhm.
Und eine Berufsausbildung angefangen haben, aber noch keine Bleibe haben.
Mhm.
Und für diese jungen Leute haben wir ein altes Lagerhaus umbauen lassen.
Oh, toll.
Und dort werden 4 Jungs und 4 Mädchen untergebracht, die so weit wie möglich autark dort leben. Die verpflegen sich selbst, die kochen selbst, die waschen ihre Wäsche selbst.
Mhm. Also die lernen so richtig
und sind aber bei alledem immer noch für den Fall, dass Not am Mann ist, unter der Obhut des Heimes, aus dem sie kommen.
Ah ja. Mhm.
Und das Haus haben wir vor etwa einem Jahr eingeweiht.
Mhm.
Das nennt sich Hausprojekt Anna.
Mhm.
Und wir sind im Augenblick dabei, ein zweites solches Haus zu installieren, ebenfalls für 4 bis 8 Jugendliche in einem anderen Heim.
Mhm. Das ist so das Lieblingsprojekt vom Nikolai, ne? Soweit ich mich erinnere, lag ihm das sehr am Herzen, dass eben die Jugendlichen, die nicht mehr in den Heimen leben dürfen, weil sie daraus gewachsen sind, dass die nicht auf der Straße landen,
ja,
was
genau.
Ja leider eben auch passiert.
Das ist ein großes Problem, ja.
Genau. Jetzt aber nochmal, ihr seid auf Spenden angewiesen und das macht ja jemand, der Kontakte oder ich weiß nicht, wie das läuft. Gibt es da Leute bei euch, die Kontakte zu den großen Firmen haben und da Business-Kleid oder Business-Kostüm, Anzug anziehen, mit dem Koffer hingehen und sagen, so, ich stelle Ihnen jetzt hier mal ein tolles Projekt vor. So sollte es gehen, ne?
Ja, das wäre schön, wenn es so funktionieren würde.
Ja,
Leider funktioniert es nicht so ganz.
Mhm.
Zunächst mal speist sich das Spendenaufkommen von dem, was die Mitglieder einzahlen.
Mhm,
man kann also bei Projekt Anna Mitglied werden für einen Mindestbeitrag von 25 Euro pro Jahr.
Genau. Mhm.
Das, glaube ich, ist was sich jeder in unserem Land leisten kann.
Eigentlich schon, ja.
Was mehr ist, wird gerne genommen.
Ja.
Wir haben Kontakt zu einem großen Unternehmen, das uns in den letzten Jahren sehr unterstützt hat. Wir haben jedes Jahr eine Versteigerung von einem Künstler in München, der eigene und fremde Bilder zur Versteigerung bringt.
Mhm.
Das ist eine unserer sichersten Einnahmequellen, die Höhe variiert, je nachdem, wie die Leute die Dinge steigern. Aber wir wissen, dass im Anfang Dezember ist diese Versteigerung angesetzt, findet man im Übrigen auch im Internet. Wer dort Interesse hat, ist gerne eingeladen, dorthin zu kommen. Und da wissen wir, dass von dort auch Geld kommt. Wir haben, wie vorhin erwähnt, seit einiger Zeit ein sogenanntes Fundraising-Team. Und dieses Fundraising-Team hat jetzt angefangen, zum Beispiel Partnerstädte von Kaliningrad anzusprechen. Es gibt 5 oder 6 Partnerstädte von Kaliningrad in Deutschland, die wir bitten, uns zu unterstützen. Wir haben über die Pressearbeit verschiedene Artikel in verschiedenen Presseorganen gehabt, wo wir mehr oder weniger große Resonanz gehabt haben. Es gab vor etwa einem Jahr einen Artikel in einer Zeitschrift, die sich Glamour nennt, mit einem Artikel, der Leben ohne Flügel heißt, begleitet von Bildern von der Fotografin Silke Wernet. Das war auch ein wesentlicher Beitrag zu dem Spendenaufkommen. Leute haben das gesehen und haben sich eben dafür eingesetzt, dass wir da Geld kriegen. Ja.
So schwierig. So,
ja, es ist schwierig und es geht also, ich sag mal, so ein bisschen von der Hand in den Mund. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten. Wir waren gerade wieder in Kaliningrad und haben den Bedarf dort eruiert und kommen auf eine beträchtliche Summe. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir das Geld jetzt einfangen.
Genau. Also wenn unter meinen Hörern vielleicht jemand ist, der sich schon etwas zurückgezogen hat aus dem Berufsleben und mal Werbefachmann war oder so ein Akquisefachmann und der gerne noch ein bisschen mitarbeiten möchte und ein paar gute Ideen hat, wie man Projekte, Großprojekte vor allen Dingen, aufzieht und den Unternehmen präsentiert, die interessiert wären, sowas zu unterstützen. Also der ist gerne eingeladen, sich bei Projekt Anna zu melden.
Vollkommen richtig und vielen Dank für den Hinweis und für die Hilfe. Wir können immer Leute brauchen, die in bestimmten Richtungen Expertise haben und die uns zur Verfügung stellen könnten. Da sind wir immer offen dafür.
Genau, also jetzt nicht nur die finanzielle Hilfe ist gefragt, sondern eben auch die aktive Unterstützung mit Beratung, Tipps, Ideen und so weiter. Also es wäre wirklich ganz super.
Da kann ich vielleicht noch mal einhaken hier, weil wir haben uns beteiligt an einem Wettbewerb und sind dort unter die ersten 20 Teilnehmer gekommen. Und haben auf diesem Weg eine Beratungsunterstützung bei McKinsey angeboten bekommen. Und in der Zwischenzeit gibt es 2 Mitarbeiter von McKinsey, die sich nebenher damit beschäftigen, uns in organisatorischen Fragen zu unterstützen.
Ist das begrenzt oder ist das jetzt für immer?
Im Augenblick ist das offen, also nicht begrenzt. Und ja, wir nehmen das auch sehr heftig in Anspruch und haben da große Diskussionsrunden mit den beiden Beratern und das läuft, glaube ich, ganz gut.
Ja, super. Gut, die machen das ja jetzt nebenberuflich, also zu ihrer hauptberuflichen Tätigkeit. Das heißt, sie haben natürlich nicht so viel Zeit, aber gut, immerhin. Drum sage ich ja, wenn jemand vielleicht beruflich nicht mehr so aktiv ist und das was Ähnliches gemacht hat, wie die Leute von McKinsey, also unbedingt melden.
Ja.
Ne? Also nicht das ganze Wissen brach liegen lassen, sondern Projekt Anna helfen. Das wäre super. Dieter, hast du noch irgendetwas, was du gerne anbringen würdest? Irgendeine weitere Beschreibung von etwas?
Ja, vielleicht noch unsere Ferienprogramme. Wir haben im letzten Jahr Jugendliche unterstützt. Man muss sich vorstellen, in einem Heim gibt es beispielsweise einen gewissen Betrag, der für Jugendliche während der Sommerferien aufgewandt werden kann. Dazu muss man wissen, dass in Russland es üblich ist, dass man 3 Monate Ferien hat. Juni, Juli, August sind 3 Monate und die sind also für alle Beteiligten ziemlich lang. Und jetzt haben wir in einem Heim die Situation gehabt, dass von den 25 Kindern für 20 Geld da gewesen ist, um sie 3 Wochen an die Ostsee in ein Feriencamp zu schicken.
20 Kinder.
Und wir haben dann gesagt, okay, das kann ja nicht sein, und wir haben die restlichen 5 dort noch hingeschickt. Mhm. Ein weiterer Punkt, den ich für wichtig halte, sind Patenschaften. Mhm. Dabei kann sich jeder, der sich da angesprochen fühlt, eine Patenschaft übernehmen. Unter Patenschaft verstehen wir die Unterstützung von Jugendlichen, die in der Ausbildung sind, aber vom Staat nicht genügend Geld bekommen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Mhm. Und wir unterstützen im Augenblick 5 Jugendliche während der Studienzeit mit einem monatlichen Betrag. Und da helfen Beträge von 35, 40, 50 Euro pro Monat schon deutlich weiter. Wenn sich jemand für eine Patenschaft interessiert, uns einfach ansprechen, das wäre ein guter Ansatz.
Super. Gut, also wenn jemand noch weitere Informationen möchte, ich sage jetzt nochmal die Internetseite, das ist www.projekt-anna.de, oder auf meine Anzeige klicken, mir Mail schreiben. Egal, ich gebe also auch gerne jederzeit weitere Auskünfte. Ich kann auch an Dieter Wahl vermitteln, wenn jemand direkt Kontakt mit ihm aufnehmen möchte. Und darum sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank, Dieter, für dieses Interview. Und wenn jetzt noch irgendwie ganz großartige Sachen dann kommen oder auch weniger großartige Sachen, du kannst uns ja jederzeit wieder was erzählen über Projekt Anna.
Vielen Dank, Johanna. Es war mir ein richtiges Vergnügen, mit dir zusammenzusitzen. Und vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr mal wieder und schauen einfach mal, wie die Resonanz auf deinen derzeitigen Podcast gewesen ist.
Also, vielen Dank. Das war das Interview mit Dieter Wahl, der ehrenamtlich im Vorstand des Projekts Anna Kinderhilfe Kaliningrad aktiv ist. Und meinen Hörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer interessiert ist, der kann sich über alles auf der Internetseite von Projekt Anna informieren, wie man Mitglied wird und welche Hilfen man leisten kann. Im Übrigen wollte ich nicht unerwähnt lassen, dass man Spenden in Deutschland von der Steuer absetzen kann und damit alle Bürger ein ganz klein wenig spenden, auch die, die es gar nicht wollen. Und damit gezwungen werden zu ihrer Verantwortung gegenüber den Hilflosesten unter uns Menschen, nämlich den Kindern, zu stehen. Außerdem, wie mehrfach im Interview auch klar wurde, liegt Projekt Anna mindestens genauso viel daran, mit Beratung und Ideen unterstützt zu werden. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer, unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.